Moin, Glück auf von mir. Bevor wir mit OpenStreetMap anfangen, wer hat einen Account bei OpenStreetMap? Aha. Wer nutzt OpenStreetMap? Ah, das sind ein paar mehr. Wer war letztes Jahr im Vortrag hier? Wer sitzt auf dem gleichen Platz? Okay, also. Thema ist heute OpenStreetMap digital souverän, souveräne Ideen verwirklichen. Ja, das E in Klammern hat man mir geklaut. Aber könnt ihr so auslegen, wie ihr wollt. Nehmt das mit aus dem Vortrag, wie ihr es gebrauchen könnt. Vielleicht zur Einleitung noch OpenStreetMap, OpenStreetMap Deutschland. Wie ist die Community organisiert? Mapper sind eigentlich vielleicht gar nicht so gesellige Wesen, aber die treffen sich natürlich immer auf den Daten. Ne? Da ist auch eine Historie drin und man trifft sich dann und dann, wenn man sich öfter trifft, sagt man vielleicht auch, man trifft sich mal in der Wirklichkeit und unternimmt das. Das ist jedem überlassen, wie er möchte. Vielleicht für die, die meisten können jetzt wissen mit OpenStreetMap ja schon was anzufangen. Ich sage trotzdem noch mal so ein bisschen was zur historischen Entwicklung. Gibt auch ein paar Besonderheiten. Ich stelle dann auch Wissensfragen für alle, die sich gemeldet haben, dass sie OpenStreetMap kennen. OpenStreetMap in Deutschland, die Geschichte beginnt vor OpenStreetMap. Bevor es OpenStreetMap gab, gab es schon quasi den Ausgangspunkt, nämlich der Verein, der OpenStreetMap Deutschland bildet. Den gibt es schon seit 2000 und der macht auch schon seit 2000 irgendwas mit digitaler Souveränität, nämlich die CRAS Anwendervereinigung, CRAS-GIS ist also ein Geoinformationssystem, ein freies, was sich also mit der Verarbeitung von Geoinformationen beschäftigt. Dann, Open Data nimmt Farb aus oder überhaupt offenes Wissen, gründet sich Creative Commons und dann die Wikimedia Deutschland. Und erst 2004, dann registriert sich openstreetmap.org, sozusagen die Mutterwebseite für OpenStreetMap in Großbritannien. Und der erste Änderungssatz, den gibt es dann 2005. Irgendwann sagt man dann auch, na Mensch, das muss ja auch in rechtliche Bahnen gelenkt werden und gründet als entsprechende Trägergesellschaft die OpenStreetMap Foundation. Währenddessen OpenStreetMap noch so langsam vor sich hin entwickelt, sagt der CRAS-GIS-Verein, ach Mensch, eigentlich unter unseren Leuten sind ja auch ganz viele, die sich sonst irgendwie mit freier Software im Geobereich beschäftigen. Lasst uns das Ding mal umbenennen, lasst uns, wir verfolgen ja alle den gleichen Zweck, lasst uns den Zweck mal öffnen, weg von der konkreten Software hin zu was Allgemeinerem. Also hat sich das Ding dann in FOSGIS e.V. umbenannt, Free and Open Source for Geoinformation Systems. Und das hatte schon mal geklappt, um es auf Geo-Software zu erweitern. Und hat man gesagt, ja Mensch, da gibt es ja noch so ein cooles Projekt, die machen zwar keine Software, aber die sammeln Daten, die wir in unserer Software gut verwenden können. Nämlich Daten, die unter einer freien bzw. offenen Lizenz stehen. Und entsprechend hat man hat OpenStreetMap schon lange quasi in diesem Verein in Personalunion mit anderen Mitgliedern gewirkt. Und 2017 war es dann endlich soweit, dass der FOSGIS e.V. das offizielle Local Chapter der OpenStreetMap Foundation in Deutschland geworden ist. Also wenn man FOSGIS hört, kann man gleichzeitig auch OpenStreetMap Deutschland denken oder sagen. Diese Kombination, die sich hier entwickelt hat, dass man eben gesagt hat, die Leute, die GIS-Software, in freie GIS-Software entwickeln und die OpenStreetMapper in einem Verein, das ist eine Besonderheit hier in Deutschland. Das werden wir ganz am Ende nochmal sehen, aber normalerweise ist es also so in anderen Ländern, dass die GIS-Leute ihre Sache machen und die OpenStreetMap ihre Sache machen. Das ist bei uns eigentlich ein bisschen schöner, weil man dann eben auch beide Seiten in einer Community hat, ist manchmal auch ein bisschen herausfordernd, wie das eben so ist, wenn man jeweils verschiedene Perspektiven einnimmt. Aber ich denke, das befruchtet sich in dem Fall relativ gut. Was ist jetzt OpenStreetMap? Ihr habt das jetzt schon aus dem historischen Abriss gesehen. Es ist zunächst erstmal ein soziales Projekt. Leute arbeiten gemeinsam an einer Datensammlung und dort, wo Leute gemeinsam arbeiten, entstehen natürlich auch Konflikte, die gelöst werden müssen, und entsprechend ist OpenStreetMap eben ein soziales Projekt. Jeder macht irgendwas Kleines und am Ende kommt trotzdem irgendwas ganz Tolles, Großes raus. Man hat sich darauf geeinigt, ja, geografische Daten zu sammeln, ganz klar, und das kennt ihr jedenfalls noch, wenn ihr letztes Jahr hier in der Veranstaltung saßt, dass man auf openstreetmap.org oder auf openstreetmap.de eine Karte findet, ist eigentlich bloß ein Nebenprodukt, weil es viel einfacher ist, zu sagen den Leuten, wir machen eine Karte, wir sammeln Daten für eine Karte, als zu sagen, wir sammeln Geodaten. Was macht ihr? Ne? Dann ist es gut, guckt es euch einfach mal auf openstreetmap.org an und dann sagen, ah ja. Ne? Und OpenStreetMap, weil es eben Community-getrieben ist, verfolgt auch als Paradigma einen Ansatz, dass gesagt wird, jeder, der Spaß dabei hat, irgendwelche Informationen, die einen räumlichen Bezug haben, zu sammeln, darf das und darf die auch in die OpenStreetMap-Datenbank einpflegen. Durch diesen nicht fokussierten Sammelansatz hat sich OpenStreetMap über die Jahre zu einem Marktführer in diesem Bereich entwickelt, weil wir haben unter Umständen Daten, die sonst niemand hat, weil sie eben sonst niemand erhebt. Wir hatten das unten am OpenStreetMap stand, dass eben auch Leute kamen und gesagt haben, warum erfasst ihr eigentlich Parkbänke? Erfassen tun wir sie, weil es irgendwelchen Leuten Spaß macht, Parkbänke zu erfassen. Das Spannende, und da kommen wir dann zur digitalen Souveränität, ist, dass dann Leute kommen und sagen, was könnte ich mit diesen Daten machen, die sonst niemand hat? Und es gibt mittlerweile Routing-Algorithmen, die gezielt auf Parkbänke setzen, für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, dass sie eben unterwegs Pause machen können. Ne? Also OpenStreetMap sammelt, weil es Spaß macht, und andere Leute kommen und schauen, hat OpenStreetMap die Daten, um meine Idee nach vorn zu bringen? Ne? Genauso OpenStreetMap sammelt mittlerweile Höhendaten, also Gebäudehöhendaten, und es gibt Routing-Algorithmen, die eben nach Beschattung abhängig von der Tageszeit routen. Im Sommer, ne, bei überhitzten Städten ist das eine ganz sinnvolle Anwendung. OpenStreetMap, da eben jeder mitmachen kann, hat auch Daten, die sonst niemand erhebt, weil sie eben sonst aus dem Fokus fallen bezüglich Infrastruktur. OpenStreetMap hat besonders gute Daten im Hinblick auf Fußgängerinfrastruktur, Fahrradinfrastruktur, eben weil viele aus der Community gleichzeitig viel wandern, laufen oder eben Radfahren. Diese Daten erhebt sonst niemand oder eben dezentral, und das dann für große Räume zusammenzusammeln, ist ein Aufwand, der sich einfach nicht lohnt. Hier sind die Daten dann einfach vorhanden, obwohl eben der Ausgangspunkt war, wir sammeln das mal, wir wissen noch nicht, wofür es gut ist. Und das Schöne ist natürlich auch, dass die Daten bundes- oder länderübergreifend vorhanden sind, man sich also nicht mit verschiedenen Administrationen auseinandersetzen muss und sagen, gebt uns mal die Daten, und selbst wenn jetzt die Daten größtenteils Open Data sind, muss man sie suchen, zusammenführen, sich durch verschiedenste Portale klicken. All das muss man sich nicht antun, wenn man OpenStreetMap-Daten nutzt. So. Großes Thema dieser Veranstaltung ist ja digitale Souveränität. Jetzt komme ich wahrscheinlich mit der 15. Definition zu digitaler Souveränität um die Ecke. Ist aber egal, ich habe die von der Bundeszentrale für politische Bildung genommen. Digitale Souveränität beschreibt, wie frei, sicher und selbstbestimmt einzelne Personen, Gruppen und Unternehmen, aber auch Verwaltungen ganzer Länder den digitalen Raum nutzen und gestalten können. Weiter haben wir verschiedene Ebenen, eine rechtliche Ebene, dann unsere Karten, die wir haben, dann spielt da, ahnt ihr schon, mit Voskis irgendwie eine Software eine Rolle. Dann haben wir unsere OpenStreetMap-Daten und eben ganz unten sozusagen den Blechbetrieb, ne, den technischen Betrieb, das selber hosten und betreiben. Auf all diesen Ebenen kann man irgendwie digital souverän sein oder eben auch nicht. Das ist immer eine Abwägungssache, wie souverän man sein will und was man für seine jeweilige Anwendung braucht. Vielleicht noch eine Warnung vorab. Gerade im Bereich digitaler Souveränität, wenn man als Unternehmen, was proprietär unterwegs ist, oder als Politiker unterwegs ist und sagt, da ist gerade etwas en vogue, ich finde es aber selber gar nicht so cool. Was macht man? Man versucht, den Begriff zu besetzen und mit neuem Inhalt zu füllen. Und da muss man immer sehr kritisch aufpassen, auch im OpenStreetMap-Umfeld, ob man es mit Unternehmen zu tun hat, die das mit dieser digitalen Souveränität der Personen ernst meinen, oder ob die digitale Souveränität nur auf die Fahnen schreiben, aber zumindest an einem schönen Vendor-Login arbeiten. Da vielleicht mal ein Beispiel. Das hier ist jetzt nicht der Beitragssatz vom Voskis e.V. in Deutschland, sondern, von der Overture Foundation, die OpenStreetMap-Daten vertreibt. Da sind die ganz großen Player vertreten. Und wer dort mitspielen will, im Steering-Komitee, das sind die, die die Daten, die sagen, wo es in dieser Foundation lang geht. Ja, $3 Millionen jährlich und 20 Vollzeitäquivalente bereitstellen. Nur dann darf man dort mitspielen. Die anderen dürfen vielleicht in der einen oder anderen Gremiumssitzung dabei sein und sich orientieren. Und vielleicht fällt es euch auf, die Leute, die die Daten erfassen, die tauchen da gar nicht auf. Also, hier in diesem Fall bei der Overture Foundation landet viel Geld aus dem Big Business, ohne dass die OpenStreetMap Foundation davon auch nur irgendetwas hätte. Ähnlich haben wir es mit der Politik, dass man da eben sagt, ach Mensch, ich würde ja eigentlich gern meine proprietäre Software, die ich habe, weiterverwenden. Jetzt kommt da aber so digitale Souveränität um die Ecke. Na gut, dann müssen wir halt die Definition umdeuten, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Na, also da bitte Achtung und zweimal hinschauen. Digitale Souveränität hat auch viel mit Selbstbestimmung und damit mit Datenschutz zu tun, was mit den eigenen Daten passiert, wenn man Software oder irgendwelche Produkte benutzt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ne? Aber was ist das Produkt von Google Maps? Nicht eine coole Karte oder eine Karte mit Stauinformationen. Das Produkt dahinter seid ihr als Person. Das Geld, was bei Google Maps verdient wird, wird im Hintergrund mit der Versteigerung entsprechender Platzierungen auf der Karte mit Werbung beziehungsweise eben mit Targeting eurer Daten verdient. Ja, die coole Karte mit den Stauinformationen ist sozusagen nur der Köder, den der Angler auswirft, um den Fisch zu fangen. Vielleicht noch so als Hinweis, ne, Datenschutz, der Begriff ist manchmal irreführend. Datenschutz schützt nicht die Daten, sondern den Menschen, der dahinter steht. Und eben für die Selbstbestimmung, für den Datenschutz ist digitale Souveränität eine wesentliche Voraussetzung. Die Ebenen hatte ich euch schon vorgestellt. Da werden wir uns jetzt so ganz langsam langhangeln und uns das angucken. Wie gesagt, hundertprozentige digitale Souveränität wird man vermutlich nie erreichen, beziehungsweise nur unter riesigen Schmerzen. Aber an jeder Stelle versuchen, ein bisschen digital souverän zu sein, und die Welt wird auch schon ein bisschen besser. Und wenn viele ein bisschen an ihrer digitalen Souveränität arbeiten, dann wird auch im Großen und Ganzen besser. So wie bei OpenStreetMap. Jeder trägt einen kleinen Teil bei und am Ende kommt da eine riesige, tolle Datensammlung raus. Fangen wir also an. Werden wir digital souverän auf der Ebene der Kartendarstellung? Es gibt auf der Welt viele Local Chapter. Also Deutschland ist nicht das einzige, aber wahrscheinlich eines mit der größten. Und jedes Land bietet so seinen eigenen Kartenstil an. So, und das Beste, was ihr jetzt machen, oder das Einfachste, wenn ihr einfach sagt, ich brauche eine Karte, ihr geht auf so eine Seite, wo euch die Karte gefällt, macht euch einen Screenshot oder druckt das als PDF aus und bindet es dort ein, wo ihr es braucht. Vorher habt ihr natürlich einen Blick auf die Lizenz geworfen. Na? Und ihr werdet auch, wenn ihr die Karte dann einsetzt, die ihr euch als Screenshot abgespeichert habt oder als PDF, sie auch nur im Rahmen der Lizenz verwenden und auch alle Angaben einhalten, die die Lizenz fordert. Open Data oder Creative Commons Lizenzen, also Open Source Lizenzen oder Open Data Lizenzen sind ein wesentliches Kriterium oder eine wesentliche Voraussetzung, um digitale Souveränität gegebenenfalls auch zu erhalten. Man beachte hier die Lizenzangaben, Kartenstil, dann steht da irgendwas OpenStreetMap, Contributors, das ist die Lizenzangabe ODBL für die Kartendaten. ODBL ist die Lizenzangabe für die Kartendaten. Und das werden wir gleich noch haben. Dann kann man bei OpenStreetMap, jeder, der eine Karte aus OpenStreetMap-Daten erstellt, eine eigene Lizenz festlegen. In den Fällen, die wir hier sehen, ist die Lizenz jeweils CC BY Share Alike 2.0. Warum ist das so? OpenStreetMap ist da wie Verwaltung, war schon immer so. Ja, ursprünglich hat OpenStreetMap auch mal einen Lizenzwechsel hinter sich. Ursprünglich war auch die Datenbank mal unter CC BY Share Alike 2.0 lizenziert. Hat man aber gesagt, das ist eigentlich eine Lizenz für urheberrechtlich geschützte Werke, für Kreativwerke. Wir müssen weg von dieser Lizenz. Bei den Kartendarstellungen hat sich diese Lizenz bis heute gehalten. Also, wenn ihr einen Screenshot macht und den weiterverwenden wollt, wäre die CC BY Share Alike 2.0 in diesen drei Fällen, die wir hier vorne sehen, die Lizenz, die ihr einhalten müsst. Wenn ihr digital souverän auf dem Smartphone sein wollt, und das ist vielleicht bei vielen hier der Fall, kann man einfach mal in den OSM-App-Katalog gucken. Und da kann man dann hier oben auch entsprechend filtern nach dem Betriebssystem, was man hat. Und dann sieht man da schon die entsprechenden Übersichten, was man so an Karte auf dem Smartphone installieren könnte. OSMAND oder OSMAND, also da gibt es, keiner weiß, wie es ausgesprochen wird, seid ihr also auch völlig frei, ist ein bisschen komplexer, da kann man sich sehr schnell in den Untermenüs verlieren. Aber mit Comaps ist man eigentlich relativ gut bedient. Gibt es relativ wenig Optionen und eine ziemlich gute Usability. Comaps ist ein Fork von Organic Maps, ne, wie das manchmal so ist im Open-Source-Bereich. Streitet man über Ziele und Herangehensweisen und wie open man sein soll. Und wenn man sich nicht einig wird, dann folgt man sich eben. Also dem Katalog ist auch, kann man auch noch nach vielen anderen Sachen, ne, nach Betriebssystemen und sonstigen Anwendungen suchen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen und entsprechend zu schauen, was gibt es denn da für Smartphone an digital souveränen Anwendungen. Bei vielen Anwendungen wird man dann auch feststellen, ups, ich kann ja nur, also jedenfalls, wenn man in den Play Store von Google geht, da wird man feststellen, oh, ich kann ja nur 3 oder 4 Karten installieren in der App. Wenn ich mehr installieren will, schlägt sie mir vor, ich soll eine Plus-Version kaufen. Das ist legitim, weil wir haben ja schon gelernt, dass jeder Anbieter aus den Daten die Karten, die er generiert hat, selbst lizenzieren darf. Auch unter einer proprietären Lizenz. Also kann er auch sagen, wie viele Karten gegebenenfalls frei sind und wie viele nicht. Das ist übrigens auch eine Grundidee, warum man gesagt hat, man wechselt diese Lizenz bei OpenStreetMap, dass man gesagt hat, es muss eine Möglichkeit geben für Firmen, auch mit den Daten Geld zu verdienen, sich zu refinanzieren. Digitale Souveränität kostet auch Geld, das will man gegebenenfalls nicht immer wahrhaben. Ne? Und wenn man das nicht wahrhaben will, dann werden eben im Hintergrund Daten gesammelt, dann bezahlt man mit seinen personenbezogenen Daten den Service. Kostenlose Services im Internet sind nicht kostenlos, man bezahlt mit seinen Daten. Also OpenStreetMap sieht von der Lizenz her da schon eine Möglichkeit vor, dass Firmen auch mit ehrlicher Entwicklerarbeit Möglichkeiten haben, sich zu refinanzieren. Wie sieht das jetzt aus mit dem fortgeschrittenen Weg, zu einer digital souveränen Karte zu kommen, also nicht einfach einen Screenshot zu machen? Da hätten wir zum Beispiel OSMatic, einen Dienst, wo man Karten drucken kann oder Kartenausschnitte drucken kann. Von der Größe A4 bis zum Format Poster 2x A0, also schon relativ ordentlich. Wenn man dann hier auf einen Plan erstellen, genau, Amsterdam, da wollte ich bloß mal auf einen Side-Fact hinweisen. Die haben sehr lustige Namen da in diesem Viertel. Ne? Da haben, könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, den Computerweg, die Displaystraat, die Plotterstraat, die Modemstraat, also die Straßenbenennung scheint schon ein bisschen länger her zu sein, Scannerstraat, Printerstraat, Softwareweg, Monitorstraat. Also falls bei euch mal wieder irgendein Neubaugebiet entsteht, könnt ihr ja mal vorschlagen, hier ein bisschen aus dem Bereich Digitales Namen zu nehmen. Ne, man wählt sich also den Ausschnitt, den man drucken will oder den man exportieren will, wählt dann das Layout, da kann man auch zwischen verschiedenen Kartenlayouts und Stilen entscheiden. Man kann noch Overlays drüber packen. Genau, und irgendwann kann man dann aufs Knöpfchen drücken und dann wird eine Karte erstellt. Die purzelt dann als PDF, PNG, SVG oder JPEG raus. Man kann auch über diesen OSMatic kleine Atlanten erstellen oder also Heftchen, wo man dann mit, so wie früher mit Straßenindex und Raster drüber, Sie finden diese Straße im Planquadrat A, Ziffer 3. Das kann also alles mit OSMatic gemacht werden. Aber man kann eben auch die PDFs, die da rauspurzeln in verschiedenen Zoomstufen oder Ausschnitten, die man wählt, im Rahmen der Lizenz weiterverwenden. Eine etwas fortgeschrittenere Möglichkeit, seine Karten zu erstellen, ist UMAP. Man klickt sich, entweder man macht es ohne Account und merkt sich den Link, dann aber bitte nicht den Link vergessen, sonst ist auch die Karte vergessen, die findet ihr nie wieder. Oder eben einen Account anlegen und dann kann man da tatsächlich, hat man als Hintergrundkarte eine OpenStreetMap-Karte und kann auf der Karte eigene Daten einzeichnen. Man kann auch GeoJSON-Files importieren und darstellen lassen. Also da geht dann schon ein bisschen mehr, ist aber immer noch für normale Nutzende gut handelbar, meiner Meinung nach. So, das Wort Lizenzen ist schon mehrmals gefallen. Deswegen hier nochmal die Zusammenfassung, weil eben, wie gesagt, keine digitale Souveränität ohne Beachtung der Lizenz. OpenStreetMap sammelt die Daten, daraus wird eine Datenbank erstellt und diese Datenbank steht unter einer sogenannten Open Data oder steht unter der sogenannten Open Database License. Das betrifft nur zunächst die Daten, die aber natürlich die Open Database License auch ein paar Regeln gibt, wie damit umzugehen ist. Das Wichtigste habt ihr schon kennengelernt, die Lizenz unterscheidet zwischen Daten und Produkt, nämlich zwischen den Daten in der Datenbank und zum Beispiel der Karte, die dann nach der Prozessierung im Renderer rauspurzelt. Diese Produkte, diese Karten können eine eigene Lizenz haben und da gilt der alte Grundsatz des Urheberrechts, wenn nichts dasteht, unter welcher Lizenz etwas steht, sind alle Rechte vorbehalten. Dann dürft ihr quasi nichts außer gucken. Ne? Also wenn nichts dabei steht, keine Lizenzangabe, diese Karte steht unter CC BY, irgendwas, Hände weg oder nachfragen beim Kartenhersteller, unter welcher Lizenz er das abgibt. Aber wenn nichts dran steht, ist das gleichbedeutend mit alle Rechte vorbehalten. Auch wenn das Design aussieht wie OpenStreetMap. Entscheidend ist, was für eine Lizenz auf der Karte abgedruckt ist. Dann vielleicht in diesem Kontext noch ein Hinweis. Machen wir später. Genau, hier habe ich euch das nochmal visualisiert. Also die Datenbank steht unter ODBL, dann passiert eine Datenverarbeitung. Natürlich nicht zu einer Datenbank. Wenn man eine Datenbank in eine andere Datenbank umwandelt, bleibt es natürlich bei ODBL. Sondern wenn da ein Produkt draus wird, darf man sich eine eigene Lizenz überlegen. Und es ist dann an euch zu gucken, lässt die Lizenz die Nutzung zu, die ich mir für meine Anwendung vorstelle. Ich habe hier mal aus der CC BY den Abschnitt zur Namensnennung rausgeholt und da ist eben zum Beispiel die Kernbotschaft, die folgenden Angaben müssen beibehalten werden, soweit sie vom Lizenzgeber dem lizenzierten Material beigefügt werden. Der Copyright-Vermerk, der Hinweis auf die Lizenz, also in dem Fall wäre das CC BY, auf den Haftungsausschluss, gut, das ergibt sich konkludent quasi aus dem Hinweis auf die Lizenz und soweit vernünftigerweise und praktikabel eine URI oder ein Hyperlink zum lizenzierten Material. Soweit vernünftigerweise praktikabel, na, schön für Juristen, können Sie auslegen, schwierig für euch, ihr müsst nachdenken, was könnte denn gemeint sein, aber da ist man hier relativ flexibel schon. Und man begegnet halt solchen Fällen, wenn man mehrere Layer übereinander legt, wo unterschiedliche Lizenzen drauf sind, irgendwann sieht man keine Karten mehr, weil man nur noch Lizenzangaben auf der Karte hat. Gibt also diese Bestimmung quasi die Möglichkeit, dass man einen Link hat und wo dann steht, alles was ihr hier seht, der Layer steht unter der Lizenz, der Layer unter der Lizenz, der Layer unter der Lizenz und so weiter und so fort. Dann hat das alles seine Ordnung. So, ich sehe begeisterte Gesichter hier im Raum, ja, wenn ihr sagt, Mensch, das ist ja super spannend, wie das mit den Lizenzen alles funktioniert, insbesondere mit der CC BY. Gibt es ein Buch im Internet, das heißt Creative Commons Public License, da steht alles drin über das Universum der Creative Commons Lizenzen, also von 0 bis zu CC BY Share Alike. Ihr könnt dieses Buch für 98 € kaufen. oder kostenlos runterladen. Weil die nehmen das auch mit der digitalen Souveränität und dem Open und freien Inhalten ernst. Also entweder für zu Hause für fast 100 Euro in den Schrank stellen, dann freuen sich die Autoren, oder einfach das Wissen nutzen und runterladen und alles über die CC-Lizenzen erfahren. Gut, wir gehen eine Stufe tiefer. Jetzt bin ich quasi mit meinen Fähigkeiten, weil ich bin ja Jurist und kein Informatiker, raus. Wir versuchen jetzt, Karten in die eigene Homepage einzubinden. Es gibt bereits Leute, die haben Rasterkacheln, vorgerendert, und man könnte sie sich dort vom Server ziehen und einfach einbinden auf die eigene Webseite mit den entsprechenden Frameworks. Kann man machen, muss man zwei Dinge beachten. Einmal die Lizenz. Unter welcher Lizenz werden die Kacheln ausgeliefert? Zweitens die Teilpolicy. Das Rendern von Kacheln kostet auch Rechenzeit und der Betrieb des Servers Geld. Und wir haben auch schon gelernt, die Karten, die wir bei OpenStreetMap sehen, sind nur da, damit Leute wissen, um was es in dem Projekt geht. Die sind nicht dazu da, dass sich Unternehmen Geld sparen. Entsprechend gibt es auch Teilpolicies, wo eben drin steht, also du so und so viele Kacheln kannst du pro Zeiteinheit hier kostenlos ziehen. Wenn du mehr ziehst, wirst du geblockt. Vernünftig. Es gibt jede Menge Dienstleister am Markt, wo man sich einen entsprechenden Kachelserver auch bestellen kann und dann Digitalsouveränität in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten sich entsprechende Kacheln rendern lassen kann. Ne, da sprechen wir aber jetzt nicht über gemeinnützige Vereine oder so, es sei denn, das sind sehr große Vereine, aber wenn sich das im Rahmen von Kleingartenvereinen oder Ähnlichem bewegt, ist das kein Problem, die Kacheln auch von dort zu beziehen. Das muss halt dann der Admin so ein bisschen im Blick behalten, wie viel Traffic wird da verursacht. Das Einbinden von OpenStreetMap-Kacheln und das Darstellen ist keine Kernkompetenz des OpenStreetMap-Projektes. Das sind alles eigene Projekte, also Leaflet, Open Layers, die Frameworks, mit denen man entsprechende Karten in seine Webseite einbetten kann, sind keine Projekte des OpenStreetMap-Projektes, sondern kommen eben aus diesem FOSGIS-Umfeld, entwickeln das eigenständig weiter, steht auch unter einer freien Lizenz und kann dann eben, können die entsprechenden Frameworks genutzt werden. Das Gleiche gibt es dann auch für Vector-Tiles, das ist so seit ein paar Jahren der heiße Scheiß, weil man hat nicht das Problem, man muss einen dicken Server anmieten und die Kacheln vorrendern, sondern man liefert nur noch die Tiles aus und auf dem Smartphone oder auf dem Desktop-Rechner werden dann die Tiles jeweils gerechnet. Oder nicht gerechnet, also die Darstellung gerechnet. Das heißt, man verlagert den Rechenaufwand auf das jeweilige Endgerät, wo die Daten hinkommen. Und auch da gibt es findige amerikanische Unternehmen, die dann ihre Strukturen so aufbauen, dass, wenn man nicht aufpasst, wieder ein Vendor-Login drin ist. Dass man also dann von diesen Teils nur noch unter Schmerzen wegkommt. Also auch da zweimal aufgepasst, was für Teils man sich einkauft und was man damit darf und wie man abhängig ist. Das war sicher auch ein Grund, warum die Geofabrik aus Deutschland da einen eigenen Standard für Vector-Tiles entwickelt hat. Aber auf Details möchte ich da jetzt nicht weiter eingehen. Dann eine Karte ist ja nicht nur Alleine ist sie relativ nutzlos. Was man braucht oder möchte, ist vielleicht auch, dass man Orte auf der Karte findet oder irgendwie von A nach B kommt, also Geocoding oder Routing. Geocoding, man gibt eine Adresse ein und findet dann einen entsprechenden Ort dazu. Auch das sind assoziierte Projekte zum OpenStreetMap-Projekt, aber eben keine Projekte, die vom OpenStreetMap-Projekt entwickelt werden. Na, also die Kernkompetenz, das habt ihr jetzt mittlerweile schon gemerkt, denke ich, von OpenStreetMap ist das Sammeln von Daten und alles andere wird dann von FOSS-Enthusiasten, können Privatpersonen oder Unternehmen sein, entwickelt, die sagen, das wäre ja nützlich, wenn wir das haben. Ein großer Geocoder ist Nominatim, ein kleinerer, aber auch sehr hübscher ist Photon. Und wer gestern bei uns am Stand vorbeigelaufen ist, hat gesehen, ich lief da so mit einem Vosges-Konferenz-T-Shirt rum, Vosges-Konferenz 2026 in Göttingen, und wie es der Zufall so will, lief da also auch gerade eine Demo-Session zum Geocoding mit Photon. Kann man sich also dann auch auf der Media-CC-Seite angucken, wie das sich für offenes und freies Wissen gehört, die gesamte Konferenz im Videostream nochmal reinziehen kann. Also, genau, überhaupt, also wer sich für die Welt des Vosges jenseits von OpenStreetMap interessiert, insbesondere eben, wenn er in die Softwarewelt tiefer einsteigen will, unbedingte Empfehlung, sich die Vosges-Konferenzen mal anzuschauen. Die sind also auch mindestens die letzten 10 Jahre alle online. Bei Routing-Software das gleiche Spiel. Jemand hat gesagt, Mensch, es wäre ja auch toll, wenn man auf OpenStreetMap-Karten routen könnte. Von der Grundidee, also 2004, war das noch gar nicht so klar, dass man eigentlich die Straßen auch alle miteinander verbinden kann, ne? Wie das Projekt OpenStreetMap sagt. Da war mal ganz am Anfang so die Idee, ja, es reicht ja auch, wenn die Linien einfach übereinander liegen und das dann auf der Karte so aussieht, als seien sie verbunden. Hat man dann relativ schnell gemerkt, dass es doch sinnvoll ist, wenn die über Knoten verbunden sind, weil dann kann man eben solche tollen Sachen machen wie Routing. Wie das im Open-Source-Bereich so ist, gibt es da auch verschiedene Geschmacksrichtungen, alles Open-Source. Man muss sich dann eben angucken, was ist für meine Bedürfnisse der richtige Router. Viel findet man dazu auch im Wiki, wie ich es hier verlinkt habe. So. Das war die Ebene zu Software. Entschuldigung an alle Softwareentwickler oder so, da kenne ich mich halt nicht so gut aus. Ich habe euch den Einstieg gewiesen. Ihr müsst jetzt den Weg selber finden. Jetzt kommen wir noch ein Stück tiefer. Jetzt sind wir in der OpenStreetMap-Datenbank. Jetzt habt ihr gesagt, ich kenne mich mit der Software aus. Ich habe super Software gefunden, wie ich prozessieren kann. Ich möchte jetzt auf den OpenStreetMap-Daten arbeiten. Ich habe mir einen Planet-Dump von den OpenStreetMap-Daten geholt. Und möchte jetzt meine eigenen Daten hinzufügen. Vorsicht! Wir haben auf der OpenStreetMap-Datenbank eine Share-Alike-Regelung. Ne? Wir sind oben, was die Kartendarstellung angeht, total liberal. Können wir sagen, jeder darf die Kartendarstellung eine eigene Lizenz draufpacken. Wenn es aber um die Daten geht, hört der Spaß bei OpenStreetMap auf. Da will man natürlich einer Kannibalisierung vorbeugen. Das heißt, solange ich nur OpenStreetMap-Daten nutze, alles schön. Wenn ich aber sage, Mensch, OpenStreetMap hat Oberflächendaten, ne, Surface Paved, und ich habe selber Daten und gemeinsam sind wir stark, ich packe das alles zusammen, dann habe ich einen qualitativ viel höheren Datensatz. Kann man machen, muss sich aber bewusst sein, wenn man eigene Daten hinzufügt, dass die dann unter das Share-Alike fallen, dass die dann von der OpenStreetMap-Lizenz erfasst werden. Ne? Also Rosinen picken aus der Lizenz, ich hole mir da die Daten, packe meine eigenen dazu und nutze das dann, ohne was ans Projekt zurückzugeben, geht nicht. Also Vorsicht. Was geht, ist, wenn man sagt, also das Ganze, was wir hier sehen, heißt dann abgeleitete Datenbank, Derivative Database. Was geht, ist eine Sammeldatenbank. Gleiches Spiel. Ich sage, in OpenStreetMap sind Oberflächendaten, ich habe selber Oberflächen, aber meine sind viel besser als die von OpenStreetMap. Und jetzt lösche ich ausschließlich die Oberflächendaten aus OpenStreetMap raus, lasse aber zum Beispiel die Straßeninfrastruktur drin, den Verlauf der Wege. Das ist erlaubt, weil jetzt kannibalisiere ich ja in Bezug auf die Straßenoberfläche nicht die Daten von OpenStreetMap. Jetzt nutze ich ja für diesen speziellen Fall, wo ich sage, in dem Bereich bin ich besser, ausschließlich meine eigenen Daten. Da sagt OpenStreetMap wieder, das ist okay. Wir wollen zwar, dass unsere Daten besser werden, solange du die aber getrennt hältst, haben wir damit kein Problem. Also das ist, muss man ein bisschen sacken lassen, aber ich denke, man sollte es zumindest mal gehört haben, weil es ist dann eben doch, sind die Lizenzen und da wird es gefährlich. So sieht das dann also aus. Also alles, was irgendwie OpenStreetMap Datenbank ist, ob das eine Kopie ist, ob das eine abgeleitete Datenbank ist oder ob das der Teil der OpenStreetMap Datenbank ist, die ich da rausgenommen habe, ohne sie mit anderen Daten zu kombinieren, bleiben immer unter ODBL bei Lizenzdaten, bei den Produkten, bei den Kartendaten bin ich frei. So viel nochmal ganz tief unten im Maschinenraum bei den Daten. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das klingt ja immer noch ganz gut und trotz der ganzen Lizenzthematik ist das immer noch sehr attraktiv, was ich mit den Daten machen kann und die Software, die drumherum existiert, bringt mich auch weiter. Dann hier der Hinweis, Rohdaten aus der OpenStreetMap-Datenbank kann man zum Beispiel bei der Geofabrik runterladen. Ansonsten, wenn man sich eben vertieft damit auseinandersetzen will, Empfehlung, sich mit der FOSGIS-Community ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Entweder die alten Konferenzen mal zu gucken und gezielt zu durchsuchen, was man da will, eben Routing oder und so weiter und so fort. Wer Lust hat, das mal anzuschauen, also Chemnitzer Linux-Tage bloß bezogen auf Geoinformationssoftware, kann nach Heidelberg reisen nächstes Jahr oder zur FOS4G. Da geht es dann überhaupt nicht um OpenStreetMap, sondern ausschließlich um Geosoftware nach Rumänien oder vielleicht für die FOS4G weltweit, wo sich dann also FOSGIS-Entwickler für die der ganzen Welt treffen in Hiroshima. Also ne, ist wie bei normalen Open-Source-Projekten, man kommt rum. Und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, international ist FOSGIS und OpenStreetMap nicht eins. Deswegen hat international auch OpenStreetMap eine eigene Konferenz, nämlich the State of the Map. Die wird dieses Jahr noch in Paris stattfinden, also auch gar nicht so weit weg. Wer von den Chemnitzer Linux-Tagen noch nicht genug hat, der CCC, also das VOC-Team des CCC hat wieder großartige Arbeit geleistet. Die FOSGIS-Konferenz stand sofort, nachdem sie fertig war oder quasi schon am gleichen Tag, jeweils zum Abruf bereit. Also wenn ihr alle Vorträge hier gesehen habt, könnt ihr quasi weitermachen und euch die FOSGIS-Konferenz, die letzte Woche in Göttingen stattgefunden hat, noch reinziehen. Was will ich mitgeben? OpenStreetMap ist eine Datenbank. Es gibt drumherum ein Ökosystem aus FOSGIS-Software und OpenStreetMap und diese FOSGIS-Software bilden ein symbiotisches Ökosystem. Ja, beides alleine würde keinen Sinn machen. Man muss beides zusammendenken. Viele der Projekte, die OpenStreetMap erst nutzbar machen, kommen eben aus dieser Symbiose zustande. Wie viel digitale Souveränität man jetzt haben will und an welcher Stelle man ansetzt, das hängt von den eigenen Ansprüchen ab und das könnt ihr jetzt hoffentlich mit den Informationen, die ich euch gegeben habe, selbst entscheiden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Gibt es Fragen?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn ich eine Karte mit irgendwelchen Markern zum Beispiel veröffentliche, muss ich diese Marke dann irgendwie unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen? Oder wie ist das?
Nö. Das nicht. Also ja. Nein.
Okay.
Du kannst das auf verschiedene Layer packen und dann den Layer auch unter einer anderen Lizenz stellen, aber es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was deine Marker symbolisieren, aber möglicherweise sind die auch für andere gar nicht so interessant, dass man sich um die Lizenz Sorgen machen müsste.
Weitere Fragen?
Ich wollte fragen, dadurch, dass OpenStreetMap-Daten ja öffentlich zugänglich sind und jeder die bearbeiten und gegebenenfalls auch löschen kann, gab es jemals Vorfälle in der Vergangenheit, dass irgendwie Leute systematisch versucht haben, die Daten zu manipulieren?
Oh ja. Die gab es. Kannst du auch mal in meine letzten Vorträge reingucken. Vandalismus gibt es immer mal wieder. Insbesondere ist OpenStreetMap halt hautnah an internationalen Konflikten, Kriege, Grenzstreitigkeiten und so weiter. Aber das bekommt man dank der FOSS-GIS-Software drumherum relativ schnell mit, kann dann entsprechend auch reagieren und sobald man es mitbekommt, auch den Ursprungszustand wiederherstellen.
Dankeschön.
Weiteres.
Gut.
Scheint jetzt alles klar zu sein.
Na, viel Spaß. Na, wir können mal gucken, ob ich noch ein paar Folien. Gut, Comaps, das war ein Router. Über die Gebühren hatten wir gesprochen. So sieht die Seite von der Geofabrik aus. Für den Download von OpenStreetMap-Tiles. MediaCC hatten wir besprochen. Ah, vielleicht die Seite Switch to OSM ist nochmal so ein Einstieg für Entwickler. Wie eben gesagt, Switch to OSM. Was gibt es für Tools, die ich vielleicht brauche, um irgendwelche proprietären Karten durch OpenStreetMap-Karten zu ersetzen? Dann gibt es auf der OpenStreetMap.de-Seite auch noch eine Rubrik, wo steht Karten, OpenStreetMap-Daten oder OpenStreetMap nutzen. Und da hat man dann eben auch nochmal die entsprechenden Links zu Webdiensten, zu mobilen Karten. OSMatic haben wir auch kennengelernt oder Karten selber machen. Also da kann man auch nochmal sich ein bisschen auf den Seiten umschauen und gegebenenfalls Dinge entdecken. Gut, über den Kommentar hatten wir geredet. Hatten wir auch über den OSM-App-Katalog. Nö, damit bin ich wirklich am Ende. Wenn jetzt nicht sich noch jemand schnell eine Frage überlegt hat, danke ich nochmal für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.